Ihr nutzt ESOPs oder VSOPs, also Optionsmodelle für eure Mitarbeiterbeteiligung, beziehungsweise habt vielleicht selber welche erhalten, dann solltet ihr diese Folge heute hören, weil es gibt ein wegweisendes Urteil des Bundesarbeitsgerichtes und das bespreche ich mit dem Rechtsanwalt und Arbeitsrechtler Axel Prodel. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu den Davicon CFO Insights. Ja, und heute mit einer ganz spannenden Folge zur Mitarbeiterbeteiligung und einem Bundesarbeitsgerichtsurteil vom 19.03.2025, was erheblichen Einfluss auf eure ausgegebenen oder erhaltenen ESOPs und VSOPs hat. Und da ich schon gesehen habe, dass das gar nicht so astrein ist, wie ich am Anfang dachte, habe ich gedacht, ich lade mir mal wieder den Axel Prodel ein. Den kennt ihr noch aus Folge 79 und 80, wo wir mal über Kündigungen von Geschäftsführern und auch ESOPs für Geschäftsführer gesprochen haben. Und ja, heute von beiden Seiten mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Axel, schön, dass du da bist. Für die, die die Folgen nicht gehört haben, sag nochmal in drei Sätzen, wer du bist, was du machst.
Ja, erstmal vielen Dank für die erneute Einladung. Ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Axel Prodel. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Frankfurt mit eigener Kanzlei und meine Schwerpunkte liegen einerseits in der Vertragsgestaltung, also insbesondere Arbeitsverträge, Geschäftsführungsverträge, Zusatzvereinbarungen zu Dienstwagen, mobiles Arbeiten, solche Sachen. Und der zweite Schwerpunkt ist das Thema Inhouse-Schulung, also Sensibilisieren von Führungskräften aller Ebenen für die typischen Stolperfallen, die schnell teuer werden können.
Genau, und bei einer dieser Stolpersteine haben wir jetzt ein wenig mehr Klarheit durchs Bundesarbeitsgericht bekommen. Bislang gibt es nur eine Pressemeldung, aber Axel, du hast dich ja mehr eingearbeitet und hast dir auch mal die Vorinstanzen angeguckt. Erzähl doch mal, um was geht es da genau in diesem Urteil?
Ja, ganz kurz nur vorab, wie immer, so ein kleiner Disclaimer. Also das, was ich sage, ist natürlich meine Meinung, kein Anspruch auf Richtigkeit, Vollständigkeit und vor allem ist es keine Rechtsberatung, weil für Rechtsberatung muss man immer den einzelnen Fall kennen. Hier zum Sachverhalt. Wir haben ja bislang nur die Pressemitteilung des Bundesarbeitsgerichts, aber dort ist auch veröffentlicht, was die Vorinstanzen waren, unter anderem das Arbeitsgericht München. Die haben den Sachverhalt ganz schön dargestellt und ganz sehr verkürzt. Es geht um einen Senior Manager, der war relativ kurz im Unternehmen von April 18 bis August 2020, also nur gut 2 Jahre. Und er erhielt dann mittendrin ein Schreiben, Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, dass er da teilnehmen kann mit 23 virtuellen Optionsrechten. Das Ganze schrittweise beim Westen, das kennt man ja, dass also die unverfallbaren Ansprüche so Monat für Monat entstehen. Und es war unter anderem da geregelt in dem Option Plan, dass bereits gewestete Optionen verfallen, wenn jemand vor dem Ausübungsereignis aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet. Es gab da auch eine Tabelle und verkürzt gesagt war nach dem Ausscheiden diese Zeit des Abschmelzens jedes Quartal 12,5%. Also sprich nach 2 Jahren waren die Optionen wieder weg. Die Vestingzeit selbst waren 4 Jahre, um das Ganze aufzubauen. Der hat dann gekündigt, ist wie gesagt 2020 ausgeschieden, hat zu dem Zeitpunkt gut 30% der Optionsrechte gewestet und bis zu dem Zeitpunkt auch die nächsten 2 Jahre ist aber kein Ausübungsereignis passiert, also es gab kein Exit oder ähnliches. In der Zwischenzeit war es noch so, dass es einen Stock-Split gab im Verhältnis 1:20, also für eine alte Aktie bekam ich 20 neue und der Arbeitgeber hat 2022, also noch in diesen 2 Jahren des Abschmelzens, die Regelung geändert und hat gesagt, für neue Mitarbeiter in der Zukunft ist dieser automatische Verfall nach dem Ausscheiden, der greift nicht mehr. So, und dann hat er gesagt, erkläre, okay, mache ich doch mal meine Ansprüche geltend auf die virtuellen Anteile und das hat die Arbeitgeberin abgelehnt und er hat geklagt und da hatten die ersten beiden Instanzen, Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, die Klage abgewiesen und das Bundesarbeitsgericht hat jetzt plötzlich, jetzt vor knapp 2 Wochen entschieden, nein, diese Ansprüche waren ja nicht verloren gegangen und das ist das, worüber wir heute sprechen.
Mhm. Und jetzt, warum ist das so wichtig? Also aus meiner Warte, wir machen auch solche Verträge bei der Davicon, aber wir haben bislang eigentlich sowieso immer gesagt, wenn ein Mitarbeiter geht und er ist ein Good Leaver. Und unter Good Leaver fällt für uns auch die Eigenkündigung aufgrund von der EU-Richtlinie Freizügigkeit, sind wir eigentlich immer schon davon ausgegangen. Ich habe jetzt aber festgestellt, dass viele Unternehmen und ab und zu war aber auch mal bei uns der Wunsch, können wir das nicht so machen, haben wir von abgeraten. Aber ich weiß, dass viele Unternehmen auch die Eigenkündigung, bevor der Exit kommt, als Bad Leaver-Fall deklariert haben. Und heute wollen wir aber beide Seiten sprechen. Ne? Wir haben einmal die Sicht der Unternehmen, aber auch die Sicht des Mitarbeiters, der vielleicht eine Eigenkündigung gemacht hat und das Unternehmen verlassen hat. Mhm. Und aus meiner Warte ist jetzt für die Unternehmen mal überhaupt der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schaden festzustellen, der entstehen könnte. Das war so mein erster Impuls als Wirtschaftsprüfer dort zu sagen, naja, wenn ich eine Due Diligence habe, dann würde ich mir schon angucken, haben wir solche Fälle? Also stellt sich als allererste Frage, wann verjährt das eigentlich,
Axel? Ja gut, spannende Frage. Die Verjährungsfrist ist ja ganz normal. Erstmal die gesetzliche, 3 Jahre. 3 Jahre kann faktisch heißen bis zu 4 Jahre. Also alles, was ab Januar 22 an Ansprüchen fällig geworden ist, kann bis Ende 22 plus 3 Jahre, also bis Ende 25, noch geltend gemacht werden. Das Problem ist, wir sprechen ja hier von Personen, die entweder im Arbeitsverhältnis stehen oder vielleicht auch Geschäftsführer zum Beispiel sind. Also jetzt mal einfach, ich spreche jetzt einfach von Arbeitsverhältnis, aber das gilt bei Geschäftsführern zum Beispiel ebenfalls. In solchen Verträgen steht heute standardmäßig, vielleicht nicht immer, aber doch sehr häufig eine Ausschlussfrist drin, auch Verfallsfrist genannt oder Verfallsklausel, die besagt, dass Ansprüche, die fällig werden, wie zum Beispiel auf einen Bonus, Überstunden oder ähnliches, dass die nach 3 Monaten nach der Fälligkeit, wenn ich sie bis dahin nicht geltend gemacht habe gegenüber dem Arbeitgeber, verfallen. Und da wird es als Formvorschrift, heutzutage sagt man in Textform, das wäre zum Beispiel Mail, kann auch ein Brief sein oder so. Früher hat man gesagt, schriftlich, da muss das Papier mit Unterschrift sein, in den neuen Klauseln jetzt in der Regel nicht mehr. Und ich habe 3 Monate Zeit ab der Fälligkeit. Und das heißt, jemand, der, sagen wir mal, vor einem Halbdreivierteljahr oder noch länger her ausgeschieden ist und so eine Klausel hat und gar nichts gefordert hat bislang, hat aus meiner Sicht tatsächlich schlechte Karten. Außer die Klausel ist unwirksam formuliert, weil man vielleicht nach neuem Recht Dinge wie Ausschluss von Mindestlohn oder so, was Bundesarbeitsgericht jetzt auch verlangt, nicht drin hat, aber wenn die Klausel wirksam ist, dann hat man schlechte Karten. Ist man vielleicht ausgeschieden im Herbst und hat auch schon geschrieben an den Arbeitgeber hier, ich mache Rechte geltend, dann kann es natürlich sein, dass ich noch drin bin in der Zeit, weil nach den 3 Monaten, gerade wenn ich die 3 Monate ausreize, die ich sofort gemacht habe, hat der Arbeitgeber Möglichkeit abzulehnen oder wenn der Arbeitgeber nicht reagiert, kommt es auf die Klausel an, meistens 2 Wochen bis 1 Monat Zeit und wenn da nicht reagiert wurde, kommt die 2. Stufe, nochmal 3 Monate zum Klagen. Und da müsste man sich genau anschauen, A, wie gesagt, ob so eine Klausel im Vertrag drin ist, B, ob sie wirksam ist und C, wann bin ich ausgeschieden und kann ich das vielleicht noch geltend machen.
Okay, um es mal für mich zusammenzufassen, weil dadurch relativiert sich das Risiko, weil ich denke, diese 3-Monatsfristen ist ja, so kenne ich es zumindest, eigentlich ein Standard in den Arbeitsverträgen. Ja. So, Axel nickt. So, das heißt, in der Regel kann ich davon ausgehen, Punkt 1, habe ich nur 3 Monate, dann gucke ich jetzt mal rein und haben mich Mitarbeiter verlassen, die so eine Klausel drin hatten und ist das länger als 3 Monate her, Häkchen dran, die können nichts mehr einfordern.
Außer sie haben schon gefordert.
Genau, das wäre der 2. Punkt. Jetzt gibt es die, die so ein bisschen renitent schon mal geschrieben haben per E-Mail, reicht das?
Ja.
Pass auf, sehe ich aber ganz anders, meine VSOPs möchte ich auch haben. Dann müsste das ja ausreichen.
Es muss halt nur einfach klar sein, genau.
Wann würde das dann verjähren?
Naja, je nach Klauselform wären es eventuell 3 Monate fürs Geltend machen, wenn es ausgereizt wird, plus 1 Monat keine Reaktion, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert hat, ansonsten ist das kürzer oder 2 Wochen, je nach Vertrag. Und dann nochmal 3 Monate zum Klagen. Also grob könnte man sagen, alles, was gut 7 Monate her ist, immer berechnet ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit, wäre sozusagen verfristet und zu spät. Fälligkeit kann ja auch manchmal sein, zum Beispiel im Folgemonat nach dem Ausscheiden. Da muss man also genau gucken. Es geht nicht nur um den Zeitpunkt, wann ich ausscheide, sondern halt so ein paar Regelungen außenrum.
Genau, aber das sind relativ kurze Fristen, selbst 7 Monate oder meinetwegen auch 8 Monate, das ist dann nicht weiter kritisch. Und dann habe ich praktisch die 3. Das ist, worüber ich mir dann wirklich vermutlich Gedanken machen muss, die erste 3 bis 4 Jahren verjähren, wo ich so eine Klausel nicht in den Verträgen habe. Und was bleibt mir da jetzt über? Also wenn ich den Exit da vor Augen habe, werde ich gar nicht drum rum kommen, das irgendwo mit Rückstellungen in die Bücher zu nehmen und als potenzielles Risiko abzugrenzen, weil irgendwann kommt sowieso der Prüfer, der die Financial Due Diligence macht und wenn er schlau ist, genau dort mit dem Wissen, dass es dieses Urteil gibt, genau dorthin guckt und dann am Kaufpreis dieses Risiko in irgendeiner Form covert, sei es durch Gewährleistungen oder durch Garantieeinbehalte etc.
Das ist riesig sicher.
Das betrifft die Vergangenheit, das wäre so das, was ich tun würde. Jetzt haben wir aber ja auch nach vorne raus noch ein bisschen was, weil wenn ich solche Bad-Lever-Klauseln für die Eigenkündigung drin hatte, muss ich ja jetzt irgendwie bestehende Verträge anpassen, oder?
Das ist völlig richtig. Vielleicht noch zu den alten Fällen wäre die Überlegung, wie gehe ich damit um? Gerade jetzt bei Leuten, wo vielleicht keine Ausschlussfrist im Vertrag ist oder vielleicht eine unwirksame. Das kann man an der Stelle ja auch direkt sich mal anschauen lassen. Und wenn man jetzt feststellt, oh, okay, da könnte noch einer kommen, der vielleicht vor 1,5 Jahren ausgeschieden ist, und ich habe einen Exit vielleicht in Sicht, vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Könnte man sich natürlich auch überlegen, ob man Mitarbeiter, also ausgeschiedene Mitarbeiter anspricht und denen in Form einer Abfindung oder ähnliches sich einfach das Recht abkaufen lässt und dann eine Rechtssicherheit bekommt. Und dann hat man nicht so viel Dead Equity, sondern kann einen Haken dran setzen und dann ist es egal, ob der Exit kommt oder nicht kommt. Dann habe ich da nicht dieses Damoklesschwert, da kommen jetzt vielleicht noch ein paar, die was haben wollen.
Genau, das würde man aber dann im Einzelfall sich angucken. Das wäre jetzt nichts, wo ich, also ehrlich gesagt, ich würde eher dazu raten, die Füße stillzuhalten und mal darauf zu warten, bis der Mitarbeiter kommt, weil der überwiegende Teil wird das vermutlich nicht tun. Und das hat ja auch dieses Urteil hier gezeigt. Das ist ja wirklich das allererste Urteil, was in diesem VSOP-Bereich bis zum Bundesarbeitsgericht gekommen ist. Und das, obwohl wir diese Verträge ja nun fast täglich bearbeiten. Ich persönlich bin darüber dankbar. Weil kriegen wir endlich mal Rechtssicherheit rein, ne? Weil bislang konnten wir mal nur unserem Bauchgefühl was sagen. Ob ich jetzt proaktiv auf die Mitarbeiter zugehen würde, das weiß ich nicht. Also ich persönlich würde das Risiko eingehen. Aber du hast ja eben schon schön gesagt, das ist ja hier keine Rechtsberatung. Und ich sage ja auch meinen Kunden immer, ich kann euch nur sagen, was ich tun würde. Am Ende müsst ihr entscheiden, was ihr tun wollt. Und ich sage euch immer noch das Risiko, was dabei steht. Und du hast natürlich vollkommen recht. Wenn ich weiß, da ist irgendwie ein Exit und vielleicht kann ich diese Anteile jetzt sogar günstiger zurückkaufen, bevor dann irgendjemand klagt, dann mag das auch eine valide Option sein.
Ja, stimmt. Ja, du hast auch gefragt für die Zukunft. Also für die Zukunft, was mache ich, genau. Was mache ich mit den Verträgen? Also erstens muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie sehen meine Leaver-Klauseln aus? Wie unterscheide ich bislang? Du hast schon gesagt, viele sehen ja eine Eigenkündigung als Bad Leaver. Ich kenne da verschiedene Konstellationen. Also ich meine, Good Leaver, Bad Leaver, gibt es ja so ein paar Klassiker, wie Good Leaver ist, was ich werde krank, wie in Rente sterbe oder so. Oder Bad Leaver, ich benehme mich völlig daneben, werde außerordentlich gekündigt, gehe zur Konkurrenz oder solche Geschichten. Und dieses Thema Eigenkündigung wird mal in der einen Kategorie, mal in der anderen gesehen. Manchmal, man sagt auch Grey Leaver, so ein Zwischending. Manchmal wird sogar das separat geregelt. Muss man sich anschauen. Leider geht aus der Pressemitteilung vom Bundesarbeitsgericht zumindest zu dem Punkt jetzt nicht hervor, ob man sich überhaupt besonders damit befasst hat, weil es eben auch andere Argumente gibt, die jedenfalls nach der Pressemitteilung schon dazu führen, dass man sagt, der Anspruch ist gegeben. Jedenfalls bezogen auf die Zukunft würde ich auf alle Fälle die Klauseln jetzt vor dem Hintergrund dieses Urteils prüfen. Ich würde auch, wenn das nicht schon der Fall ist, für die Zukunft auf alle Fälle schauen, dass man Klauseln hat, die ermöglichen, dass man so eine Art Anpassungsgewalt hat im Rahmen des rechtlich Möglichen, einfach damit man nicht irgendwann im Laufe der Jahre mehrere Optionspläne nebeneinander hat oder so. Das ist immer schlecht. Da sollte man sich einfach Gedanken machen, was sinnvoll ist im Unternehmen konkret, also auch nicht irgendwelche Muster, die man vielleicht irgendwo findet, sondern bezogen auf, wie wollen wir es im Unternehmen haben, was ist uns wichtig und wie wollen wir die einzelnen Situationen geregelt haben.
Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ich habe darüber nachgedacht, wo du sagtest, geht zum Wettbewerber. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass dieses Urteil auch diese Dinge erfasst, weil du ja gerade die Freizügigkeit nicht einschränkst. Und wenn du, ich sag mal, zumindest klassisch beim Geschäftsführer ein Wettbewerbsverbot mit in den Verträgen hast, muss das auch gesondert bezahlt werden. Also warum sollte man dann hier sagen, Eigenkündigung ist zukünftig ein Good-Leaver-Case und muss bezahlt werden, aber Eigenkündigung und ich gehe zur Konkurrenz ist immer noch Bad-Leaver. Das würde sich mir nicht erschließen.
Ja, verstehe ich die Gedankengang und könnte auch sein, dass es genau so entschieden würde, wenn die Frage auftaucht. Aus meiner Sicht muss man gar nichts. Aus meiner Sicht, oder ich sehe es so, dass diese Klauseln ja regelmäßig oder überhaupt diese ganzen ISOPs regelmäßig im Sinne einer Betriebstreue geregelt werden. Auch hier in dem Fall zum Beispiel war es so, dass man dem Mitarbeiter so ein Allowance-Letter geschickt, hat darin festgehalten, die virtuellen Optionen sind ausschließlich Anreiz für die Zukunft, auf gar keinen Fall irgendwie für in der Vergangenheit erbrachte Leistung und man muss auch keine Gegenleistung erbringen. Meistens ist ja gar nicht so eindeutig in den Unternehmen geregelt. Aber bei jeder Form von variabler Vergütung schaut man ja immer, sind das nur Kennzahlen des Unternehmens, mit denen ich mit meiner eigenen Leistung, vielleicht klar mittelbar, aber jedenfalls unmittelbar, keinen Einfluss habe, Umsätze, Gewinnerzielung, Wertsteigerung oder solche Sachen. Oder sind es reine Themen, die mit meiner Leistung zu tun haben, oder ist eine Mischform? Und viele haben das ja bislang so gesehen, die VSOPs als, naja, das sind Kennzahlen, Betriebstreue und so weiter, woraus ja auch die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts bislang resultierte, nämlich das Bundesarbeitsgericht hat ja in der Vergangenheit durchaus ein Entziehen von Rechten, wenn jemand aus dem Unternehmen ausscheidet, abgenickt und hat jetzt in der Pressemitteilung, sind wir gar nicht auf die Punkte eingegangen, aber unter anderem auch gesagt, ganz konkret, ja, wir kehren von der bisherigen Rechtsprechung da ab und da muss man mal sehen, wie das in Zukunft dann gemacht wird. Also ich denke, jetzt wird das wahrscheinlich der Startschuss sein, für den einen oder anderen zu ähnlichen Fragen zu klagen und ich könnte mir vorstellen, dass wir in 3-4 Jahren da doch einige neue Entscheidungen bekommen werden, einfach weil manche sich jetzt vielleicht noch eher trauen zu sagen, ja, das möchte ich doch jetzt überprüft haben.
Das lohnt sich.
Ja.
Auf das Urteil von 2008 kommen wir gleich noch, weil da ging es ja um echte Aktienoptionen. Ne? Ich bin ja immer sehr streng. Ich unterscheide ja mal die VSOPs, die virtuellen Optionen und die ESOPs, also die echten Optionen, auch wenn das viele ESOP irgendwie allgemein nehmen für virtuelle und für echte. Aber lass uns auf die andere Seite gehen. hatte ich ja gerade schon angekündigt. Jetzt bin ich Mitarbeiter und ich sage jetzt mal, um es einfach zu machen, ich habe erst vor 2-3 Monaten gekündigt. Ich hatte so einen Vertrag, beziehungsweise ich gucke jetzt in meinem Vertrag und stelle fest, da steht gar nichts drin. Vielleicht habe ich 3 oder 4 Jahre Zeit. Was sollte ich dann tun? Also im ersten Schritt zumindest mal das Unternehmen anschreiben vermutlich und sagen, pass mal auf, Leute, könnt ihr das nochmal überprüfen? Weil nach meinem Verständnis mit diesem Urteil habe ich noch einen Anspruch von 50 Optionen.
Ja. Also ich bin ja sowieso ein Freund von Kommunikation und auch von außergerichtlichen Verhandlungen, einfach weil man kann sagen, Gerichtsverfahren, die kosten Zeit, Geld, Energie und es verdienen am Ende die Anwälte. Mhm. Das heißt, wenn man ein Gerichtsverfahren vermeiden kann und kann das einfach mit der anderen Seite, egal jetzt auf welcher Seite man steht, ob man jetzt Unternehmer ist oder Geschäftsführer im Unternehmen oder ob man hier in dem Fall berechtigter ist, was ja auch zum Beispiel ein Geschäftsführer sein kann, sollte man auf alle Fälle das Gespräch erstmal suchen. Außer die Zeit rennt mir weg und in 2 Tagen läuft die Frist ab, dann sollte ich vielleicht eher die Beine in die Hand nehmen und direkt zum Gericht laufen. Und ja, der erste Blick wäre in den eigenen Vertrag. Habe ich so eine Klausel? Jetzt bin ich wieder bei Ausschlusswissen. Habe ich die? Und wenn ja, ist es wirksam oder nicht? Oder habe ich es erst gar nicht, wie du eben gesagt hast? Wann bin ich ausgeschieden? Wenn es noch nicht so lange her ist, dann wäre es auf alle Fälle Zeit, sich dann das beim Unternehmen erstmal überhaupt zu platzieren und zu sagen, hier, ich bin noch da und ich meine auch, das weiter geltend zu machen. Willst du mir als Arbeitgeber nicht oder ehemaliger Arbeitgeber das nicht bestätigen auf dem kleinen Dienstweg oder müssen wir uns darüber vielleicht vor Gericht auseinandersetzen?
Ja, also wenn wir von Mitarbeitersicht kommen, also ich schreibe die an, Kommunikation ist immer der Schlüssel, aber jetzt kommt nicht zurück, dann macht es ja Sinn, je nachdem, wie viele Anteile ihr an der Stelle bekommt, zu einem Rechtsanwalt eures Vertrauens zu gehen, um dann vielleicht nochmal den Check zu machen, ob überhaupt ein Anspruch entsteht oder die Verjährung vielleicht doch schon eingesetzt hat, weil da tun sich ja einige auch schwer, das dann rauszulesen aus den Verträgen, wenn man nicht Experte ist. Und dann, falls da noch Ansprüche sind, vielleicht dann doch ein paar Euros in die Hand zu nehmen und dann nochmal ein offizielles Schreiben ans Unternehmen zu schicken, weil jetzt wieder Praxis. Gerade wenn ich über diese ganzen Startups, die viele VSOPs haben, wo dann irgendwo die HR-Managerin, ich sag mal, 3-4 Mal gewechselt hat und vielleicht auch gar nichts damit anfangen kann und sowieso die operativen Themen immer im Fokus stehen, geht sowas halt auch schnell mal unter, muss man einfach so sehen. Damit man dann, wäre zumindest mein Tipp, diese Dinge nicht verschenkt, weil selbst wenn ich es jetzt angemeldet habe, habe ich vielleicht 3-4 Monate rausgeholt, wie wir eben erläutert haben bei der Verjährung, aber die enden ja auch irgendwann. Und dann bin ich hinterher doch wieder der Dumme.
Ja, und man muss sich auch überlegen oder genau anschauen, ob sich überhaupt es lohnt, zum Beispiel zum Anwalt zu gehen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sehr kurz nach Beginn des Vestings ausgeschieden bin und habe vielleicht einen Cliff drin und bin nach 9 Monaten ausgeschieden und der Cliff ist nach 12 Monaten, dann hat das Bundesarbeitsgericht jetzt nicht gesagt, Cliffs funktionieren nicht und es muss von Anfang an gewestet werden oder so. Dann kann man natürlich trotzdem das prüfen lassen, aber das ist möglicherweise dann tatsächlich vergebene Liebesmühe. Das, also kommt wirklich, wie wir Juristen immer sagen, es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an, was sich lohnt und rentiert. Aber ich meine, Erstberatung kann man natürlich trotzdem immer machen.
Ja, absolut. Wenn ihr auch wisst, es läuft sowieso nicht gut im Unternehmen und eure Option ist sowieso gar nichts wert, dann würde ich auch kein Geld für einen Anwalt aus dem Fenster werfen. Selbst 50 mal 0 ist immer noch 0.
Ja, so ist es.
Gut, dann nochmal eine Sache, die ich ganz interessant fand aus der Pressemeldung. Da wurde ja so implizit auf die Abschmelzung eingegangen. Das war auch was wir unseren Kunden immer empfohlen haben. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen vielleicht die Option nicht weg. Hatte ich ja eingangs erläutert, dass wir immer schon gesagt haben, wenn gewestet, dann geht davon aus, dass der Mitarbeiter die auch behält. Unsere Meinung, und da könnt ihr nochmal nachhören, da hatte ich mal mit dem Nils Bremann in Folge 13.1, das hatten wir damals VSOP Bullshit genannt, die Folge, haben wir mal so diskutiert, ob das funktioniert und sind zum Schluss gekommen. Also meine Meinung dazu ist, naja, wenn ich 5 Jahre im Startup war, dann kündige ich und die nächsten 5 Jahre schmilzt das ab, weil ja mein Zutun immer weniger wird. Vielleicht macht das Unternehmen auch einen kompletten Pivot. Gerade bei Startups ja auch üblich, dass man irgendwie, ich sag mal, man fängt mit E-Commerce an und am Ende hat man aber irgendwo ein Shop-System gebaut, was gar nichts mehr damit zu tun hat mit meiner ursprünglichen Idee. Das ist Abschmelzen und da sind wir immer davon ausgegangen, das muss möglich sein. So, jetzt sagt das Urteil, ja, könnte so sein. Also so ganz eindeutig ist es auch nicht, aber es muss mindestens so lang sein wie das Vesting.
So lese ich es auch.
Das heißt, wir tappen da noch so ein bisschen im Dunkeln, ob das dann auch wirklich zukünftig Bestand hat. Weil man könnte auch anders argumentieren. Ne? Mein Beispiel ist immer so, wie die Amerikaner das machen. Du kriegst eine Aktie. Und dann habe ich in diesem Fall 50 Aktien bekommen. Und nur weil ich das Unternehmen verlasse, muss ich die ja nicht wieder abgeben, sondern dann behalte ich die bis zum Börsengang. Ne? Und deswegen ist das für mich auch nicht so astrein, dass ich sage, okay, dieses Abschmelzen funktioniert, weil wir echte Anteile auch nicht abschmelzen würden. Aber Stand heute können wir davon ausgehen, so wie sich diese Pressemitteilung zumindest liest, dass Abschmelzung weiterhin möglich ist.
Genau, also insgesamt gibt es ja nach der Pressemitteilung aus meiner Sicht im Wesentlichen 3 Argumente, warum man sagt, der Kläger bekommt Recht. Das eine ist dieses Thema, dass Abschmelzen in diesem Fall, das hier, wo es hier das Urteil zu getroffen wurde, das Abschmelzen schneller war als das Vesting am Anfang. Das andere war das Argument, dass ja das Ganze eine unverhältnismäßige Kündigungserschwerung ist. Der Arbeitnehmer könnte sich gezwungen fühlen, länger im Unternehmen zu bleiben, um irgendwie auf das Ausübungseignis zu warten, was er vielleicht bei einem, ich sag's mal, normaleren Abschmelzen zumindest nicht der Fall wäre. Und das dritte Argument, oder beziehungsweise dort das erste, war das Thema, dass man sagt, anders als vom Arbeitgeber gedacht, ist es eben nicht nur Betriebstreue, sondern es ist halt auch ein Teil der Vergütung. Und da liegt deswegen § 611a Absatz 2 BGB, da steht drin, dass Vergütung zu zahlen ist, also verkürzt gesagt. Und man kann also daraus erkennen, dass bei den Beteiligungsbedingungen dieses Unternehmens die Vesting-Periode zum Beispiel, wenn sie pausiert, so war das auch geregelt, wenn jemand zum Beispiel also kein Entgelt Anspruch erwirbt, würde ja auch zeigen, dass es mit der Arbeitsleistung zu tun hat.
Also klassisch Elternzeit, genau. Rausfall aus der Entgeltfortzahlung,
genau. Etc. Genau, Sabbatical oder so, ja.
So, jetzt hatten wir eben schon gesagt, bislang sah die Rechtsprechung da mal ein bisschen anders aus und ich habe mir dieses Urteil von 2008 auch angeguckt und da ging es aber jetzt in der Tat um echte Optionen. In dem neuen Urteil wird aber explizit gesagt, das alte Urteil, das spielt für uns keine Rolle mehr. Und das finde ich super interessant, weil ich meine, echte Aktienoptionen hat ja jedes börsennotierte Unternehmen. Ich habe ja sogar gesellschaftsrechtlich ein bedingtes Kapital, was nur 5 Jahre gilt. Es gibt aber einen kleinen Unterschied zum VSOP. Beim VSOP habe ich immer so einen Geldanspruch. Ne? Ich habe einen Strikepreis und ich habe Wert, der hinterher im Exit festgelegt wird. Hier erwerbe ich ja im Grunde genommen nur eine vielleicht verbilligte Kaufoption. Beispiel, ich habe das Recht, 50 Aktien a 100 Euro zu kaufen. Jetzt gehe ich schon nach der Hälfte der Zeit, habe nur noch 25, diese 25, die wären früher verfallen. Jetzt bleiben sie bestehen. Und ich weiß gar nicht, ob das Gericht das zu Ende gedacht hat, ne? Weil jetzt kommt der Punkt, wo das bedingte Kapital zieht und die Option fällig wird. Nämlich nach Ende von 3 bis 5 Jahren. Meistens ist es ja 3 Jahre bei der AG. Und jetzt steht der Aktienkurs bei 110. So, und jetzt, da ist jetzt der Unterschied zum VSOP. Beim VSOP hätte ich 110 minus 100 und kriege einen geltlichen Anspruch von 25 mal 10, 250 Euro. Hier habe ich nur das Recht, Aktien zu kaufen zu 100, wieder 25, wenn ich das Urteil richtig lese, aber ich muss nochmal aktiv was tun. Und das ist der kleine Unterschied.
Also in dem Urteil von 2008, da war es so, dass in dem Fall war es ein Personalleiter, der durfte da partizipieren. Und man hat ihm gesagt, hier, du kannst Aktien vergünstigt kaufen, aber es gibt 2 Bedingungen. Die eine Bedingung, also um überhaupt erwerben zu können, das eine ist eine absolute Performance, nämlich die Entwicklung der Börse muss mindestens 6% pro Jahr sein. Ist es in dem einen Jahr nur zum Beispiel 5,8%, kann ich es also nicht ziehen. Und zweitens, es muss dauerhaft über dem Stocks-Index liegen. Und das war überhaupt das Beziehen zu können. Und dann gab es noch weitere Regelungen, wie zum Beispiel, und da zeigt das halt auch den Unterschied zu Exit oder Ähnlichem, das hat man sich bei dem alteingesessenen Unternehmen dort, großer Konzern, nicht gedacht, dass man irgendwie an Exit oder so überlegt hat, jedenfalls nicht nach meiner Wahrnehmung, sondern hat dann unter anderem gesagt, jedes Jahr kannst du das machen. Wenn das Jahr rum ist, du hast dich gezogen, kannst du aber auch nicht mehr irgendwie also rückwirkend noch die Optionen ziehen und die verfallen dann einfach ersatzlos. Und ich darf nicht in einem gekündigten Arbeitsverhältnis sein. Also sollte ich aus irgendeinem Grund in einem gekündigten Arbeitsverhältnis sein, und das könnte ja auch, ja, also wieder Thema, gut lieber, bad lieber, vielleicht grey lieber, auch eine Eigenkündigung sein, dann bin ich eben auch raus.
So, damals wurde es ja nicht anerkannt und es ging um echte Optionen. Und ich würde jetzt davon ausgehen, wenn dann diese 3 Jahre um sind, das bedingte Kapital dann praktisch ausgeschüttet wird, dann musst du die Entscheidung treffen, ziehe ich diese Option oder nicht, nach dem neuen Urteil. Dann hätte ich jetzt 25 und dürfte für 100 einkaufen. Aber tue ich das nicht, lasse ich diese Zeichnungsfrist verstreichen, dann kann ich mich hinterher doch nicht darauf berufen. Ich kann aber 2 Jahre später immer noch für 100 zeichnen. Da kann ja auch sein, dass es zum Zeitpunkt der Optionsziehung nur 99 Börsenkurs ist.
Genau, ja. Also sehe ich genauso. So. Aber das war auch damals, meine ich, schon nicht möglich. Man konnte immer nur im jeweiligen Bezugsraum, hier bezogen auf Jahr, weil einfach die Regelung des Unternehmens immer jahresbezogen war. Und wenn ich das nicht gezogen habe, zu nicht vollständig oder gar nicht, dann war eben, wenn das Jahr vorbei war, war es halt auch vorbei. Konnte ich nicht mehr irgendwas machen, rückwirkend.
Ich meine, dass ich in dem neuen Urteil oder in der Pressemeldung auch noch gelesen habe, dass es hier ja um einen Leistungsbezug ging. Das heißt, man könnte sich schon vorstellen, dass man sowas hat wie Mitarbeiteroptionen, wo es nur um Betriebszugehörigkeit geht, oder? Also mal angenommen, ich hätte so ein Jubiläum. Ich kenne solche Fälle nicht, ist mir noch nie begegnet. Aber ich sag mal rein theoretisch, dass du sagst, nach 5 Jahren darfst du 100 Aktien kaufen und nach 10 Jahren darfst du für 150 Aktien kaufen und nach 25 Jahren. Das wäre ja dann von diesem Urteil nicht geändert, weil kein Leistungsbezug dasteht, sondern wirklich nur ein Verbleib im Unternehmen.
Ja, sehe ich jetzt auch kein Problem drin.
Ja. Gut. Und dann habe ich noch einen Spezialfall und ich glaube, dann sind wir auch recht gut durch hier mit so einer knappen halben Stunde. Nämlich, es ist ja nicht so selten, dass eine Auslandsmutter die Option gibt. War bei mir damals auch so. Börsennotiertes schwedisches Unternehmen hat mir einen Anspruch gegeben, ganz, ganz viel Papier, dass ich Aktienoptionen bekomme. Mhm. Echte Option. Da ist ja erstmal kein 1:1 Zusammenhang mit irgendeiner Anstellung. Das haben die mir gegeben. Auch wieder, dass ich zur Ausübung noch im Unternehmen bin, im Unternehmenskonzernverbund. Mhm. Aber mein Arbeitsvertrag lag ja bei der Deutschen GmbH.
Ja.
Glaubst du, das spielt eine Rolle hier? Oder?
Das könnte eine Rolle spielen, weil im Moment ist es ja so, es gibt grundsätzlich zwei Fälle, die man bislang gesehen hat. Nämlich entweder ich habe eine wechselseitige Bezugnahme, also sprich zum Beispiel einen Arbeitsvertrag und der nimmt Bezug auf den separaten Vertrag zum Thema Mitarbeiterbeteiligung und in dem Vertrag über Mitarbeiterbeteiligung eine konkrete Bezugnahme auf den Arbeitsvertrag. Oder die Konstellation, dass es vielleicht einfach Ausfluss aus dem Arbeitsverhältnis ist. Wie gesagt, kann auch sein jetzt beim Geschäftsführer. Ausfluss heißt zum Beispiel bei einem Startup, was gerade relativ neu gegründet hat, hat noch keins oder viel zu wenig Kapital und stellt jetzt zum Beispiel eine Fachkraft ein, die normalerweise 6.000 Euro kostet, zum Beispiel für nur 3.000 oder 4.000 Euro. Und gleichzeitig werden zum Beispiel die VSOPs angeboten. Dann sieht man das als Gesamtpaket und sagt, das ist ja auch ganz klar hier ein Vergütungsbestandteil gewesen. Und da wird natürlich in Zukunft die Frage sein, ob jetzt weitere Fälle, nämlich wo die beiden Fälle, die ich genannt habe, wechselseitige Bezugnahme oder Ausfluss aus dem Arbeitsverhältnis, ob weitere Fälle überhaupt noch relevant sein können oder ob das Bundesarbeitsgericht in Zukunft immer sagt, naja, jede Form auch der Betriebstreue hat trotzdem hier auch mit zu tun mit der Leistung und am Ende ist es vielleicht egal.
Okay, gut. Ich glaube, dann haben wir das, soweit wir das konnten, so einigermaßen erklären können. Ich weiß nicht, siehst du noch weitere Punkte, über die wir sprechen müssen?
Naja, es ist halt wichtig, nochmal unter Unternehmenssicht, bei der Frage, was ist zu tun, würde ich gerne noch ergänzen einerseits. Es ist eben nicht nur eine arbeitsrechtliche Frage, also auf alle Fälle, haben wir eben ja auch gesehen, bei deinen Ausführungen steuerrechtlich muss man sich das Ganze natürlich anschauen und auch gesellschaftsrechtlich, bei ESOPs noch mehr als bei den VSOPs. Und was auch aus meiner Sicht immer wichtig ist, gerade bei solchen Themen nochmal ganz besonders, ist das Thema Transparenzgebot. Denn Arbeitsverträge, je nachdem wie der Verhandlungsstand ist, manchmal auch Geschäftsführungsverträge, also Dienstleistungsverträge mit Geschäftsführern, jedenfalls dann, wenn das Fremdgeschäftsführer sind, werden die auch als Verbraucher gesehen, dann habe ich das Thema AGB-Recht. Und nach AGB-Recht gibt es ja verschiedene Punkte, Inhaltskontrolle und da gehören dann so Sachen wie Transparenzgebot und so weiter dazu. Und dann ist es einfach wichtig, ob für den Arbeitnehmer die Klauseln, vor allem wenn die halt hochkompliziert sind mit vielen verschiedenen Varianten, dass der Mitarbeiter versteht, wie funktioniert das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wann werde ich unter welchen Voraussetzungen Unternehmenserfolg bzw. an einem Exit beteiligt, was passiert, wenn ich ausscheide, wenn das Vesting noch nicht abgeschlossen ist, was passiert, wenn bei meinem Ausscheiden noch kein Ausübungsereignis eingetreten ist und auch nicht das zeitnah passiert und so. Also solche Sachen sollten auf alle Fälle geregelt werden. Und das andere, was man auch noch beachten sollte, ist das Thema Gleichbehandlungsgrundsatz. Man kann ja durchaus auch Personen ungleich behandeln, wenn ich einen sachlichen Grund habe, aber oft habe ich den nicht unbedingt. Und wenn ich irgendwie 10 leitende Angestellte habe und 9 dürfen und einer darf nicht, ist natürlich auch immer problematisch, sollte ich also auch unbedingt beachten.
Okay, gut. Dann zusammenfassend unsere Tipps für Unternehmerinnen und Unternehmer, die das jetzt gehört haben. Das ist ja aber mein Standard hier und ich würde mal anfangen. Du ergänzt einfach, wenn du da noch weitere Punkte siehst. Also der erste Schritt ist erstmal prüfen. Prüfung 1, habt ihr diese Klausel, Eigenkündigung ist ein Bettliefer-Case oder soll keine Anteile bekommen, überhaupt in den Verträgen? Habt ihr die gar nicht drin? Check. Dann könnt ihr prüfen, habt ihr eine Abschmelzung drin? Ist die Abschmelzung genauso lang wie das Vesting? Ist das so? Erstmal check. So, dann stellt ihr aber fest, Mist, ich habe diese Klauseln da drin, die jetzt schädlich sind nach dem neuen Urteil. Also prüfe ich im zweiten Schritt, sind die verjährt? Und muss irgendwo abschätzen, welches Risiko trage ich da? Und das hatten wir dann eingangs eben auch gesagt. Ne? Spreche ich mit den Mitarbeitern? Bilde ich eine Rückstellung? Da könnt ihr gerne auf mich zukommen, wenn ihr da irgendwie Probleme mit habt, weil das ist ja mein täglich Brot. Und der dritte Punkt, und das ist dein täglich Brot, Axel, ist, die Verträge müssen angepasst werden. Und von daher würde ich, wenn du da nichts mehr zu ergänzen hast, gleich ins Outro gehen und sagen, ja, wie erreicht man dich denn, wenn man da jetzt Bedarf hat?
Also ich würde schon sagen, an der Stelle, was die Vertragsüberprüfung anbelangt und vor allem auch eventuelle Ergänzungen, es macht aus meiner Sicht Sinn, das Urteil abzuwarten vom Bundesarbeitsgericht. Wir wissen das Ergebnis, aber wir wissen noch nicht genau, wie die Entscheidungsgründe aussehen. Und daraus kann man dann vielleicht erkennen, das erhoffe ich mir jedenfalls, gerade zum Thema Lieferklauseln, ob da differenziert wird oder nicht. Wenn da sich nichts Besonderes raus ergibt, was jetzt in der Pressemitteilung irgendwie noch nicht steht, meine ich schon, dass man auch in Zukunft da gegebenenfalls, oder nicht nur gegebenenfalls, sondern durchaus differenzieren kann zwischen den verschiedenen Liefersituationen. Man muss aber halt aufpassen, dass das, was hinten rauskommt, also sprich die Möglichkeiten, also auch für den Mitarbeiter, dass das nicht irgendwie als Übervorteilung oder so gesehen wird. Aber es macht aus meiner Sicht auf alle Fälle Sinn, hier an der Stelle die nächsten Wochen. Der ganze Prozess war ja ultra schnell, wenn man das sieht, mit dem Aktenzeichen des Ausgangsgerichts. Könnte ich mir vorstellen, dass das Bundesarbeitsgericht, wenn die so schnell gearbeitet haben, dann auch relativ bald das Urteil rausbringen. Und dann macht man nicht im Doppelschritt jetzt irgendwelche Anpassungen und in 3 Wochen oder 5 Wochen dann nochmal, nachdem man das Urteil dann richtig lesen konnte. Und Erreichbarkeit, man findet mich im Internet unter Axel Brodel. Wenn man in den Shownotes schaut, sieht man meine Schreibweise. Und noch gibt es die Namenskombination nur einmal. Also das dürfte nicht schwierig sein, mich da in Frankfurt am Main zu finden. Danke.
Perfekt. Und ich sage mal, falls es da noch irgendwelche Abweichungen gibt zu dem, was wir heute gesagt haben, dann machen wir ein Update zu dieser Folge. Die findet ihr direkt hinter dieser Folge. Ich sag mal, Stand heute ist das 123.1 wäre das dann. Guckt einfach, wenn da was ist. Ist da nichts, geht davon aus, dass es genauso passt, wie wir das in dieser Folge sagen. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal einmal Werbung machen, weil wir waren ja auch nicht untätig die letzten 16 Monate. Und mit FinShare haben wir ein Programm entwickelt, mit dem man Mitarbeiterbeteiligungsmodelle verwalten kann. Das habe ich immer mal so durchblitzen lassen, aber jetzt sind wir auch wirklich soweit. Guckt mal auf www.finshare.de und damit könnt ihr dann auch eure Mitarbeiter direkt informieren und auch die Transparenz schaffen, weil das war das, was mir immer fehlte zwischen juristischem Papier und das, was wir eigentlich wollten, nämlich Wertsteigerung für alle und die große Möhre dann auch aufteilen, wenn der Exit kommt. Von daher vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und ja, ihr dürft auch gerne eine gute Bewertung hinterlassen und diesen Podcast empfehlen, falls ihr das alles hier für sinnvoll erhaltet, wovon ich ausgehe. Macht's gut. Tschüss, Axel, vielen Dank.
Ja, vielen Dank auch, dass ich dabei sein durfte. Und das FinShare kann ich sagen, ich habe ja vor ein paar Wochen es anschauen können. Das macht einen sehr guten Eindruck. Also wer mit ESOPs, ESOPs und so weiter arbeitet und den Überblick behalten will, kann ich das sehr empfehlen.
Vielen Dank für die Blumen. Macht's gut, Axel. Danke. Tschüss.